161. Folge von Trash Talk Patriots. Heute die letzte Folge zur Regular Season, der Recap von dem Spiel gegen die Jets vergangenen Tag. Wir nehmen auf am Montagabend. Mit mir am Start ist der Justin, grüß dich.
Hi Marcel.
Justin, wie hast du das Spiel gestern angeschaut?
Also gestern war ja erstmal ein cooler Abend. Ich meine, du warst bei mir, wir haben zusammen geguckt, es hat ja funktioniert immer mal zwischendurch. Wir wohnen ja beide nicht so weit auseinander. Und ja, wie wir es eigentlich schon in der Preview angekündigt hatten, dass wir hauptsächlich Red Zone anhaben und auf dem kleinen PC dann noch die Patriots nebenbei laufen lassen. Und dann hat man sich ja wahrscheinlich noch ein bisschen nochmal die Zusammenfassung angeguckt. Und jetzt sitzen wir hier.
So sieht's aus. Ganz kurz, wir haben 17-3 verloren, für die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, sind mit 4-13 aus der Saison jetzt raus, natürlich nicht die Playoffs geschafft, das wussten wir ja schon vor vielen, vielen Wochen, und werden jetzt im kommenden Draft mit Pick Nummer 3 an den Start gehen. Also leider haben sowohl die Commanders, auch wenn sie zumindest im ersten Quarter mal noch ein bisschen gegen die Cowboys standgehalten haben, die haben leider verloren, genauso wie wer war noch mit im Rennen?
Atlanta war doch irgendwas noch da. Achso, Cardinals, achso, reden. Ich dachte, was da passieren muss,
um den zweiten Pick zu bekommen. Nee, ich rede jetzt mal rein von denen, die mit uns im direkten Duell standen.
Ja, Cardinals war noch drin.
Ja, und diese anderen Szenarien, die es noch hätte geben können, hätte ja auch Atlanta gegen die Saints gewinnen müssen. Da waren die ja weit, weit weg davon.
Also, das stimmt.
Von daher war dann doch den ganzen Abend klar, es wird wahrscheinlich Pick Nummer 3. So war es dann auch. Und dann, bevor wir vielleicht schon ein bisschen einen Ausblick geben, was die nächsten Wochen und Monate für die Patriots ansteht, was vielleicht auch für uns im Podcast ansteht, gehen wir mal ganz kurz den Recap oder das Spiel durch. Wir gehen es auf keinen Fall durch, indem wir uns irgendeinen Drive anschauen. Also 17-3 verloren. Ja, ich würde es an der Stelle nochmal sagen. Wir haben gerade mal ein Field Goal verwandeln können.
Was nicht verschossen wurde.
Es wurde nicht verschossen. Ja, das muss man an der Stelle schon mal festhalten. Es war auch ein relativ kurzes Ding. So irgendwie in den 30er Yards, irgendwie sowas.
Wir beide hatten echt Angst, muss ich sagen.
Aber der Ball, der hat ja einen Bogen gemacht, nachdem er durch oder zwischen die Goalpost-Stangen gegangen ist. Also das war wild. Also wenn der 10 Yards weiter hinten gegangen wäre, der wäre im Niemandsland geendet. Nichtsdestotrotz, drei Punkte haben wir. Und ansonsten sah es schon garstig aus. Ja. Eine Stat reicht da fast schon. Die Jets hatten 13 First Downs und wir 6. Also das ist einfach ein Witz. Ja. Der Justin, der lacht ja schon im Hintergrund. Also selbst die 13 First Downs von den Jets ist definitiv nicht viel, wollen wir mal so sagen. Ja.
Ja.
Das hast du sonst in 2-3 Drives in dem Spiel. Also das ist schon verrückt. Ja, wir waren nur einmal in der Red Zone. Da haben wir dann eben auch keinen Touchdown natürlich rausgeholt. Seppi, über den haben wir jetzt die letzten Wochen dann doch des Öfteren sprechen können, da wir ihn jetzt einige Spiele gesehen haben. Wir haben jetzt schon rausgefunden, er wird definitiv nicht aus unserer Sicht ein Starter bei den Patriots bleiben nach der Saison. Er hat 12 von 30 Pässen angebracht für gerade mal 88 Passing Yards. 7 Sacks habe ich hier stehen und 2 Interceptions. Abgesehen davon haufenweise wirklich schlimm aussehende Würfe, die sogenannten Turnover-worthy Throws. Also da war ein paar Mal die Hände vom Verteidiger dran und hätten eigentlich Interceptions sein müssen. Aber man muss dazu sagen, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, das war ein Schneespiel, nicht so schlimm, wie wir sie schon gesehen haben. Nichtsdestotrotz mussten ständig die Staff-Mitglieder mit dem Laubbläser da durchgehen, um zumindest die Yard-Linien sichtbar zu machen. Also keine guten Bedingungen, weder für den Quarterback noch generell für die Spieler, aber trotzdem die Stats natürlich wirklich nicht schön anzusehen. Vielleicht eine Stat noch aus der Offense, Elliott, vielleicht der einzige Lichtblick, immerhin 54 Rush Yards bei gerade mal 13 Läufen. Das war okay. An der Stelle nochmal mein Appell, bitte holt Elliott zurück, auch für die kommende Saison. Aber jetzt habe ich viel gelabert. Justin, gern mal deinen Eindruck zum Spiel. Ja, jetzt vielleicht gerade auch zum Thema unserer Offense. Was hast du gesehen? Gab es noch zwei, drei Plays, die dir aufgefallen sind? Über was können wir sprechen?
Also als erstes kann man ja mal sagen, hätten wir beide nur Red Zone geguckt, hätten wir, glaube ich, die Patriots nicht viel gesehen. War ja auch einfach gar nichts zu sehen. Ich muss sagen, diese relativ positiven Vorstellungen, die Seppi ja in den letzten Wochen immer mal so ein bisschen gezeigt hat, da war jetzt, natürlich war es ein Schneespiel, aber hab mal hier gar nicht gesehen. Also, wie du es gerade angesprochen hast, so viele Pässe hätten Interceptions sein können. Und er hat echt Glück gehabt, dass es nicht vier oder fünf am Ende geworden sind. Dann wäre er wahrscheinlich auch noch gebencht worden. Und dann war ja, Mac Jones war ja nur dritter Quarterback, der Emergency QB. Das heißt, wir hätten Nathan Rogue gesehen, ehemaliger Michigan State Quarterback, glaube ich. Seppi hat wirklich einfach unterirdisch gespielt. Elliott mit 55 Yards ist jetzt natürlich auch nicht die Welt, aber ich würde sagen, der einzige offensive Lichtblick, den man gesehen hat. Und ja, ansonsten ein, zwei Mal ist mir noch Rager aufgefallen, da hatten wir noch drüber geredet, vielleicht wird es ja noch was bei uns, aber da muss man ja erstmal nächste Saison abwarten. Ja, ansonsten hat man eigentlich Seppi nur am Boden gesehen, ich meine, das waren 7-6, hast du gesagt, das ist natürlich echt krass. Und ja, Seppi ist auf jeden Fall nicht die Lösung auf Quarterback, das wissen wir jetzt auch. Vielleicht einfach als Backup weiter mitgehen, das wäre vielleicht eine Option für ihn, weil dafür hat er sich schon ein, zwei Mal relativ okay präsentiert. Ich wollte aber noch nur zwei Plays noch sagen. Einmal, das war so ein klassisches Seppi-Play. Drei Spieler kommen auf ihn zu, Quinn Williams hat ihn schon am Bein und Seppi windet sich da aber auch nochmal raus und läuft dann auch nochmal schön da, um den Spruch des Tages gestern nochmal zu sagen, er war sneaky athletic. das hat er ganz gut gemacht und ich finde, das beste offensive Play war immer noch der Run von Seppi, wo er dann Superman-mäßig versucht, über die First-Down-Linie zu kommen und erstmal schön out of bounds getackelt wird. Dass ich sage, dass das witzigste oder auch coolste Play war in der Offense, das hat schon viel zu heißen. Ich glaube, war es überhaupt ein First Down? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Es wurde 30 Mal Replay gezeigt und dann waren die Augen auf einmal wieder auf dem Red Zone-Bildschirm. Ja. Ich glaube, es war ein First Down, aber ich will mich an der Stelle nicht festlegen, ohne es nachschauen zu wollen.
Aber man kann einfach sagen, dass das Spiel jetzt auch nochmal, finde ich, ein Paradebeispiel dafür war, was problematisch an unserer diesjährigen Offense ist. Und inkonstantes QB-Play, mittelmäßiges Run-Game, keine vorhandenen Receiver und eine O-Line, die mit 7-6, wo man sagen kann, schon sehr löchrig auch war. Mhm. Also das ist ja im Prinzip bei diesem Spiel einfach nochmal der Prototyp für unsere Patriots-Saison. Defensiv würde ich jetzt mal anfangen, da kann man sagen, Barmore, für mich irgendwie dieses Jahr unser Defensive MVP mit Kyle Dagger. Super Spiel, 10 Tackles, 2 Tackles for Loss, ein QB-Hit. Wieder ein starkes Spiel von ihm, hat die Line vorne gehalten. Ja, ansonsten war das ja auch an sich, kann man mit 17 Punkten zufrieden sein, wenn man nur vom normalen Spiel redet. Dann hat man nicht viel zugelassen und eigentlich die Jets ja offensiv schon eingeschränkt. Nur wenn man halt noch weniger offensiv leistet als die Jets, dann braucht man sich halt nicht wundern, wenn man dann halt 17-3 verliert. Und ja, und das, denke ich, wären jetzt meine Takes zu diesem Spiel.
Ja, da muss man natürlich sagen, wir machen uns fast schon lustig. Also es ist natürlich alles, was wir über Seppi und Co. sagen, jetzt nichts Böses über den Menschen gemeint.
Nein,
man muss natürlich einfach festhalten, dass das keine gute Leistung ist. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Aber auf der anderen Seite sah es ja natürlich auch nicht besser aus im Passing. Ja, also Trevor Siemian hat ja da seinen Start für die Jets bekommen. Und der hat auch nur 8 von 20 angebracht für 70 Yards. Also es war ja genauso schlimm, sage ich mal. Ja,
es war jetzt nicht das Aufeinandertreffen der beiden Top-QBs, das kann man ja, denke ich, so sagen.
Also beide mit miserablem Quarterback-Rating auch. Das, wie gesagt, man kann es ein bisschen vielleicht auch auf den Schnee und auf das Wetter im Allgemeinen schieben. Aber was New York hinbekommen hat im Vergleich zu uns, war dann das Run-Game wirklich großartig. und gut aufzubauen. Wir hatten in der Preview noch erwähnt, so, lass die ruhig kommen übers Run-Game. Wir haben die Nummer 1 Run-Defense. Aber Breece Hall war dann doch ein Stück weit von einem anderen Planeten gestern. Also er hatte 37 Carries, das ist natürlich eine brutale Stat.
Das ist schon eine Workload,
das was ist
schon
krass. Was ist so eine normale Workload für einen Workhorse Running Back? 15 bis 20 Carries und er hat 37, das ist brutal. Und das auch noch mit einem Average von 4,8, was ein guter Average ist. Bedeutet, er hat 178 Rushing Yards gegen uns gemacht. Dazu kamen nochmal 2 Receptions für 12 Yards. Hatte einen 50-Yard-Lauf mit dabei, das sah auch echt gut aus. Ein Touchdown insgesamt. Generell ja dann der einzige Touchdown, den die Jets-Offense am Ende bringen konnte. Aber hat natürlich gereicht gegen uns. Ja, war wirklich kein schön anzusehendes Spiel. Es war ja wirklich ein Spiel, was glücklicherweise im 19-Uhr-Slot war und nicht irgendwie nachts und man ist noch extra dafür aufgeblieben. Am Ende ist es mehr oder weniger so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben, wie es laufen wird, gerade mit dem Schneegestöber. Und wir können ja froh sein, dass wir jetzt den Nummer 3-Pick haben und da hoffentlich in der nächsten Offseason einiges rausholen können. Klar, dafür ist natürlich die Streak gerissen, die Siegessträhne, die wir hatten gegen die Jets mit 15 aufeinanderfolgenden Siegen, die ist jetzt vorbei. Da müssen wir kommende Saison wieder bei 0 starten, was wir dann bestimmt Ende der kommenden Saison schon wieder auf 2 und 0 stehen haben werden, hoffentlich. Hoffentlich. Viel mehr gibt es über das Spiel eigentlich nicht mehr zu sagen. Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact zu den 178 Rush Yards von Breece Hall. Das waren die meisten Rushing Yards, die wir in einem Spiel zugelassen haben seit 2013. Also seit 10 beziehungsweise jetzt 11, ja 10 bis 11 Jahren so lange nicht mehr die 178 Yards zugelassen. Also das zeigt dann auch nochmal, wie gut Breece Hall durch unsere Defense durchgegangen ist.
Was auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben sollte natürlich Matthew Slater. Man hat vor dem Spiel ja schon gesehen, das ganze Team hat sich mit den Captain Pullies warm gemacht, wo er geehrt wurde, wo seine Statistiken, Pro Bowls und alles drauf stand. Man kann dadurch relativ sicher, finde ich, davon ausgehen, dass Matthew Slater seine Karriere wohl beenden wird. Ein großer Spieler tritt ab. Das kann man ja, denke ich, sagen, hat mir ja schon in der Preview angesprochen, eine Legende für unsere Patriots, ein Locker-Room-Guy, der das Team zusammenhält und der vielleicht im Endeffekt ja auch nur in Anführungszeichen Special-Teamer war, aber dort regelmäßig Pro-Bowler, aber halt für den Zusammenhalt und diese Teamdynamik einfach so ein wichtiger Mensch war für das Team, dass man ihn auf jeden Fall schmerzlich vermissen wird. Und ja, es ist sehr schade, muss ich sagen, dass er jetzt leider nicht mehr dabei ist.
Definitiv. Wer auf der anderen Seite aber noch ein bisschen hoffen lässt, ist David Andrews. Der hat nämlich im Interview nach dem Spiel gesagt, ich denke, ich habe immer noch was im Tank. Ja, da hat er jetzt 9 NFL-Saisons hinter sich. Ist natürlich auch mal die Frage, ob und wie lange der noch macht. Aber ja, nach dem Interview scheint es erstmal so zu sein, dass er uns erhalten bleiben möchte. Inwiefern natürlich das Team das auch will. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie wir uns überhaupt bei den Offiziellen, also beim Staff, bei den Trainern, GM gegebenenfalls, wie wir uns da aufstellen. Und dann sehen wir auch, ob David Andrews weiter das Patriots-Trikot schmücken wird.
Ja, das wird auf jeden Fall auch noch eine spannende Offseason, auch in welche Spieler wir halten werden. Und ich denke, das kommt im Endeffekt, wie du sagst, gerade darauf an, wer wird im Endeffekt im Front Office sitzen und die Entscheidungen dann betätigen oder entscheiden halt einfach, um zu gucken, wer wiederkommt. Mich würde es freuen, wenn Andrews wieder zurückkommen würde. Ist ja auch einfach jetzt schon, wie du sagst, 9 Jahre bei uns. Und man braucht, finde ich, auch so ein paar Veterans, die dieses Team auch irgendwo zusammenhalten.
So ist es. Wenn wir über die Leistungsträger nicht am Ball, sondern eben im Hintergrund, Vordergrund, wie auch immer man sie sehen will. Ein GM ist dann doch oft eher im Hintergrund tätig. Der Head Coach, den sieht man dann doch jede Woche im Bild natürlich auch an der Seitenlinie. Ist dann bei uns ja eine Person, Bill Belichick. Wir haben jetzt in der Preview, aber auch in den letzten Wochen des Öfteren über ihn gesprochen. Stand Montagabend 19:04 Uhr, haben wir noch nichts gehört, ob er bleibt oder nicht. Er selbst hat im Interview nach dem Spiel erstaunlich viel über das Thema gesprochen. Normalerweise war das die letzten 20 Jahre No-Go, dass er auf irgendeine Art und Weise irgendwas zum Thema Vertrag oder Ähnlichem sagt. Er hat direkt zu Beginn erwähnt, er steht immer noch unter Vertrag. Er wird immer jeden Tag oder wie immer jeden Tag reinkommen, so hart arbeiten, wie er kann, um dem Team zu helfen. Er hat auch davon gesprochen, dass er mit Kraft und generell den Mitarbeitern wie gewohnt reden und die Saisonrevue passieren lassen wird. Er stünde auch immer noch hinter dem, was die Organisation entscheiden wird, egal was es ist. Und da konträr dazu ist dann aber das, was man in den letzten 24 Stunden von bekannten Journalisten wie Mike Rice, Schefter oder auch Glaser berichtet gesehen hat, die davon ausgehen, dass man getrennte Wege geht. Also an der Stelle für mich mit all dem, was die Journalisten da raushauen, nur schwer vorstellbar, dass da gar nichts dran ist. Also irgendwie werden da bestimmt noch harte Gespräche folgen. Aber würde mich natürlich nicht festlegen wollen an der Stelle, wie entschieden wird. Justin, was denkst du? Hast du mittlerweile eine Tendenz, was es sein wird, wie man sich entscheiden wird? Oder wie denkst du darüber?
Ich muss sagen, mittlerweile bin ich fast davon überzeugt, dass Belichick wahrscheinlich gehen wird. Ich wünsche es mir nicht. Dazu kommen wir ja wahrscheinlich später noch, was wir uns so wünschen würden vielleicht. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass er im Endeffekt jetzt gehen wird, weil ich sag mal so, diese ganzen Gerüchte, Gespräche darüber, dass wer an ihm interessiert ist, dass er gehen wird, dass dann hier ein Mike Rabel Interesse hätte, vielleicht Headcoach bei uns zu werden. Diese ganzen Gerüchte kommen ja nicht einfach nur so auf und diese ganzen Insiders und Experten, die sind ja auch alle immer sehr, 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 sehr gut informiert. Deswegen glaube ich schon, dass dort im Endeffekt schon eine Entscheidung getroffen wurde. Ich denke, dass natürlich auch einfach jetzt im Moment auch aus dem Respekt heraus für Bill Belichick jetzt nicht die Entlassung an Black Monday geworden ist, weil das wäre ihm gegenüber nicht fair. Ich denke, dass im Endeffekt die Patriots und Bill sich jetzt bereden werden, wie sie es weiter angehen werden, also wie der Abgang vollzogen wird, weil er ist immer noch einer der erfolgreichsten Headcoaches aller Zeiten. Er hat uns zu 6 Super Bowls geführt. Er ist eine Legende und ich denke, dass das dann hätte nicht so eine klassische Black Monday-Entlassung werden sollen, wie wir sie heute Morgen schon von Arthur Smith und wer ist gerade noch? Ron Rivera hatten, weil das wäre ihm nicht fair gegenüber und klar, es war jetzt auch keine erfolgreiche Saison, aber es ist halt immer noch Bill Belichick, also in der Hinsicht denke ich, dass dort in den nächsten Wochen eine Entscheidung getroffen wird. Ich bin mir ziemlich sicher noch vorm Super Bowl, aber ja, dass das halt sozusagen noch ein bisschen Zeit ist, dass dort halt mit allen Ehren sozusagen dieser Wechsel vollzogen werden kann, sodass wir erstens als Organisation wissen, okay, wie sind unsere nächsten Schritte auf der Headcoach-Suche. Oder vielleicht auch ja innerhalb der Organisation. Wie geht's da weiter? Da reden wir ja gleich noch drüber. Und dass Bill Belichick sozusagen halt auch mit allen Ehren gehen kann im Endeffekt. Das so stelle ich mir das jetzt vor. Aber ich denke halt schon, dass er gehen wird, weil das Thema ist jetzt schon so präsent, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen könnte, dass er im Endeffekt bleibt.
Ja, ein Szenario, was ich mir immer noch vorstellen kann, oder anders gesagt, wenn Bill Belichick bleibt, ein Szenario, das ich mir auch hoffe, dass er zumindest als GM zurücktritt, beziehungsweise dass einfach jemand diese Rolle als GM ausfüllt. Ob das dann jemand ist, den man intern aufbaut, ob das jemand ist, der von extern kommt, da haben wir ja auch schon ein, zwei Namen gelesen, auch schon drüber gesprochen. Das wäre mir erstmal gleich, aber dass wir zumindest einen Bill Belichick sehen, der dann sich konzentriert eben auf alles rund um Headcoach sein. Ja, und da hier und da noch Leute mit reingeholt werden, die ihm dann ein Stück weit Last oder auch Arbeit abnehmen, vielleicht auch eben die Arbeit, wo er nicht immer zwingend geglänzt hat. Das wäre noch ein Szenario, das ich mir vorstellen kann. Aber natürlich, wenn Bill Belichick gehen sollte oder gegangen werden sollte, wie auch immer man das sieht, vielleicht wird er ja noch weggetradet, auch diese Möglichkeiten bestehen mit Sicherheit, dann ja, bleibt es spannend zu sehen, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Wer wird Nachfolger sein? Wie wird das Coaching-Staff rund um den neuen Headcoach aussehen? Wer wäre denn dann der neue GM? Und wie würde dieses Gespann an die kommende Offseason rangehen. Also da denke ich, jetzt schon mal mit Ausblick auf das, was uns die nächsten Monate erwartet. Ich habe richtig Bock, egal wie, also egal wie dieses Staff aussehen wird, ich habe richtig Bock auf das, was kommt. Wir haben einen richtig guten Pick mit Pick Nummer 3, das zum einen, das heißt, der Draft kann zum ersten Mal, solange ich zumindest Patriots-Fan bin, mal aus einer anderen Sicht betrachtet werden, nicht aus der Sicht, ja okay, die 15 besten Spieler sind sowieso weg. Vor 10 Jahren waren es dann meistens, dass die ersten 30 Spieler weg waren. Jetzt sind es nur die ersten beiden, wenn wir nicht vielleicht sogar noch ein, zwei Picks hochgehen. Wer weiß. Und darüber hinaus haben wir nicht nur den Draft vor uns, den wir mit Freude begehen können, sondern wir haben auch echt viel Kohle, was wir in der Offseason, in der Free Agency ausgeben können. Ja, also auch da werden wir bestimmt den ein oder anderen Spieler mit reinnehmen können, in Veteranen 2, 3, die uns auf verschiedenen Positionen verstärken. Und das ist etwas, wo ich sagen kann, okay, ich bin froh, dass die Saison jetzt rum ist, zumindest die Patriots-Saison. Ich freue mich natürlich noch als NFL und als Football-Fan auf die Playoffs, auf den Super Bowl, aber ich freue mich vor allen Dingen, dass wir einen Haken an diese 4-13-Saison machen können und bin wirklich gespannt, was uns erwartet.
Ja, es ist jetzt gut, dass die Saison rum ist. Es war jetzt natürlich ein hartes Jahr mit vielen Tiefen, aber ich finde, man hat dort auch einfach mal gelernt, so welche Spieler auch für die Zukunft jetzt wichtig sind. Also wir haben ja so einen Pop Douglas, der sich rausgestellt hat. Ich denke immer noch, ein Kendrick Bourne wird wiederkommen, ein Dagger, ein Barmore, dann Seppi weiß man jetzt, dass er ein Backup ist. Wie man weiß jetzt, dass Mac Jones leider nicht unser Franchise-Quarterback wahrscheinlich ist. Das sind jetzt einfach Sachen, die passiert sind. Und wie du sagst, man kann sich als NFL-Fan jetzt auf spannende Playoffs freuen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, einfach der Offseason. Und vor allem, ich persönlich freue mich extrem auf den Draft. Ich bin ja schon mitten in der Vorbereitung drin, habe ja schon, glaube ich, 30 Prospects gesehen. Es macht auch einfach extrem viel Spaß. Und man, jetzt, wie du sagst, wir sind an 3 dran. Wir kriegen einen der Top 3 Spieler. Was es dann sein wird, werden wir noch besprechen. Aber es ist natürlich einfach mal geil. So, du stehst auf oder bist noch wach und wir sind direkt dran und ja, holen dann einen Spieler, der einfach zu den Besten der Besten gehört, so aus dem College. Und das ist schon was Cooles, einfach mal, weil, wie du sagst, seitdem ich auch Patriots-Fan bin, hab man halt immer sehr spät gepickt. Und ja, jetzt das erste Mal am 3 wirklich ein Primetime-Pick. Das ist schon mal was anderes. Und dann eine Menge Kohle in der Free Agency. Darf man halt auch nicht mal knauserig sein, sondern muss halt auch mal Top-Spieler mit Top-Money geben. Muss man denen halt immer Top-Money geben. Und klar, das ist in den letzten Jahren eher weniger so der Fall gewesen bei uns. Aber es sind halt schon ein paar spannende Spieler dabei. Ich meine, ein T. Higgins, ein Mike Evans. Wenn Mike Evans natürlich im Endeffekt in Free Agency Markt kommen wird. Das sind Spieler, die du bezahlen musst, die natürlich auch ihren Preis fordern, aber natürlich auch Unterschied machen in einem Team. Also wenn wir jetzt mal davon reden, dass wir einen jungen Quarterback draften, wenn ein T. Higgins oder Mike Evans als Receiver dabei ist und dann ein Kendrick Bourne, ein Douglas als Roleplayer, dazu noch Hunter Henry, Gesicki, dann siehst du auf dem Papier schon mal gar nicht so schlecht aus. Und dann kann man immer noch, die Wide Receiver-Klasse ist auch gut, in den späteren Runden noch was draften. Und das sieht schon spannend aus, auf jeden Fall. Also ich bleibe dabei, da haben wir ja auch beide schon gestern drüber geredet. So viele Schrauben müssen gar nicht gedreht werden im Endeffekt, dass das halt sozusagen ein Turnaround nächste Saison schon wieder geben kann.
Ja, definitiv. Vor allem eben dadurch, dass wir einen guten Pick haben, oder eine gute Draft-Position, nenne ich es mal, und eben das Geld, was wir ausgeben können. Ja. Plus eine Position wie Wide Receiver, die wir adressieren müssen, da werden 2, 3 echt gute Namen frei. Wenn wir da mal aggressiv rangehen, dann kriegen wir vielleicht auch mal so einen. Ja. Wir hatten ja so ein bisschen die Hoffnung auf Hopkins vor dieser Saison. Da waren wir ja wohl nicht aggressiv genug, wenn wir überhaupt Lust auf ihn hatten. Das weiß man ja nie so richtig, was sich das Trainerteam und der GM und Co., was die sich da ausdenken und in ihrem stillen Kämmerlein so alles sich erspinnen. Aber ja, da hoffen wir, dass das bisschen Geld ausgegeben wird und dann nicht nur wieder für zwei Tight Ends, die man dann nicht richtig einsetzt oder Nelson Aguilar überbezahlt oder wie auch immer, sondern dass da mal wirklich Spieler mit rangenommen werden, die uns auch mittel- bis langfristig noch gut tun können. Aber wenn wir jetzt schon von diesem Pick Nummer 3 sprechen, wir werden natürlich noch die ein oder andere Folge zum Draft hin im Februar, März, April raushauen. Aber trotzdem wollen wir natürlich an der Stelle wissen, was gibt es denn Stand heute für Szenarien für diesen Pick 3? Passt natürlich auch ganz gut, weil heute Nacht noch das Finalspiel vom College stattfinden wird. Ich würde immer noch überlegen, ob ich dafür jetzt auch gleich nach der Folge nach dem Schneiden ins Bett gehe und dann mir vielleicht das Spiel reinziehe. Gucken wir mal noch, aber das muss ich für mich entscheiden. Aber ich habe jetzt vor der Aufnahme mal 3 Szenarien ganz kurz hier beim PFF Mock Draft Simulator durchgenudelt. Der hat mich leider in allen 3 Szenarien nie die beiden großen Namen Caleb Williams oder Drake May picken lassen, weil die immer zu den Bears und Washington gegangen sind. Aber trotzdem wäre das mal das erste Szenario, was ich aufmachen würde. Wir picken einen der Top 3 Quarterback, also Williams, May oder Daniels. Und dann in der zweiten Runde noch einen Tackle, der da sein könnte, ein Fautanu, Mims oder Barton. Justin, du bist unser College-Experte. Ich habe noch kein einziges Tape geschaut. Was würdest du von diesem Szenario halten?
Also einen Top-3-Quarterback und den Tackle.
Genau.
Also das wäre meiner Meinung nach schon du sprichst von meinem Wunschszenario.
Okay.
Ich wünsche mir auf jeden Fall halt, da mache ich keinen Hehl draus, natürlich einen der Top-3-Quarterbacks. Ich denke, es kommt im Endeffekt drauf an, was die Bears machen. Wenn die Bears an Fields festhalten, was ja noch nicht sicher ist, dann könnte es schnell auch so enden, dass wir halt im Endeffekt vielleicht sogar May oder Williams bekommen, wenn die Bears, sagen wir Harrison Jr. oder Joe Alt oder Fashanu von Penn State draften sollten, also ein Tackle oder Right Receiver. Dann wäre natürlich einer der, die zwei Top-Quarterbacks wären dann nochmal in unserer Reichweite. Aber wenn wir jetzt davon reden, dass Williams und May an 1 und 2 gehen werden, bin ich persönlich schon sehr, sehr zufrieden mit Daniels. Daniels ist so eine Art, ich würde ihn jetzt, wenn ich jetzt mit einem jetzigen NFL-Quarterback vergleichen müsste, würde ich ihn am ehesten mit Malik Cunningham. ich habe gerade Lamar Jackson gemeint, mit Lamar Jackson vergleichen. Er ist ein super mobiler Typ, ist schnell unterwegs, hat eine gute Pocket-Präsenz, einen guten Arm, kann das Field super gut lesen, so ein bisschen Progressions sind ein bisschen sein Problem, er geht manchmal ein bisschen zu früh ins Scramblen, aber ich möchte jetzt hier keine große Analyse machen, dazu haben wir bestimmt dieses Jahr noch eine Quarterback-Folge vom Draft.
Dazu werden wir noch kommen, Justin,
genau.
Bremst dich ein bisschen.
Ich muss mich
Nicht so viel spoilern,
du hast recht, tut mir leid. aber ja, Top 3 Quarterback, da bin ich zu 100% dabei und dann Tackle, da muss ich sagen, da habe ich noch nicht so viel gesehen. Ich hebe mir die Tackles immer für ganz am Ende auf.
Macht das etwa keinen Spaß, sich das Tape dazu anzuschauen?
Ja, es ist jetzt nicht das spannendste Tape. Und da bin ich ehrlich, da lese ich dann lieber viel, als mir selbst anzugucken auch. Natürlich guckt man sich da ein bisschen was an. Wen hattest du jetzt nochmal gepickt?
Da waren dann Fautanu, Mims und Barton zum Beispiel da, ja.
Fautanu ist von Washington, Mims ist, glaube ich, von Georgia und Barton war von Duke, glaube ich. Gehört habe ich die Namen schon, also wie gesagt, ich habe mich schon mit der Position beschäftigt. Also das wäre schon okay, finde ich. Also weil Trent Brown wird ja gehen, wir gehen ja davon aus. Dann brauchen wir sowieso noch einen Spieler und einen zweiten. Dann
brauchen wir mindestens einen, ne?
Ja, mindestens einen. Wenn man nicht vielleicht in der Free Agency oder sowas schon was macht, vielleicht einen mittelmäßigen Tackle kann man da ja schon mal holen und dann noch im Draft nochmal nachlegen. Damit wäre ich schon sehr zufrieden, bin ich ehrlich. Also das wäre schon ein gutes Szenario. Mhm. Und die Tackles, wie ich jetzt schon gelesen habe über sie, sind ja auch nicht so, ist eine gute Klasse, auch in der Tiefe.
Okay, dann gebe ich mal noch Szenario 2 mit. Wir holen keinen Quarterback. Holen dafür dann, weil er noch da ist, Marvin Harrison Jr., den Wide Receiver von Ohio State, und kriegen Anfang der zweiten Runde noch Bo Nix als Quarterback. Was hältst du von dem Szenario?
Marvin Harrison Jr., wenn ich das jetzt sagen soll, es ist, glaube ich, der beste Footballspieler, also das beste Prospect in diesem diesjährigen Draft. Hammer-Saison gespielt, ein super krasser Wide Receiver, Ex-Receiver. Das ist so ein Justin Jefferson, ein Jamar Chase. Das ist so eine Art Receiver, würde ich jetzt sagen. Ein Receiver, der wirklich den Unterschied macht und der direkt einschlagen könnte. Ich persönlich, witzigerweise, hat mir gerade Nichols geschrieben bei WhatsApp. Bo Nix oder Michael Penix Jr. Das sind die beiden so Late First Round, Early Second Round Quarterbacks, die ich jetzt mal so noch sagen würde. Schwere Entscheidung. Ich würde mich mit Bo Nix und mit Michael Penix Jr. wäre ich happy, weil Michael Penix Jr., wer wie gesagt Lust hat, du kannst ja heute Abend, vielleicht siehst ihn ja noch, der spielt heute Abend auch im College im Finale. Das ist, der hat eine super Saison gespielt. Ist bei beiden, muss man sagen, sie sind beide ein bisschen älter. Ich glaube, wenn die Saison losgeht, ist Penix schon 25 und Bo Nix geht auf die 25 oder ist auf jeden Fall mal schon 24. Natürlich ein bisschen ältere Prospects, wenn man diese Vergleiche sieht immer, was für Spieler dann noch schon in der NFL sind, die jünger sind oder gerade schon 3 Saisons gespielt haben und jetzt 24 sind. Das ist natürlich dann immer so eine, Alter ist im Endeffekt ja auch nur eine Zahl. Das ist jetzt, finde ich, auch nicht so dramatisch. Bei Penix muss man halt drauf achten, der hat schon mehrere Verletzungen gehabt und Bo Nix hat zwar wirklich gute Zahlen aufgelegt, aber kommt halt aus Oregon und Oregon hat eine gute Offense, aber eine einfache Offense für Quarterbacks. Aber im Endeffekt, wenn sagst du dir, du holst dir den, dann würde ich mir schon vorstellen, dass wir vielleicht auch einen Veteran holen. Und dann lässt du halt Bo Nix oder Penix hinten noch ein Jahr sitzen, mal sowas wirklich machen und dann halt den Veteran ein Jahr spielen. Oder wie es jetzt bei den Tennessee Titans war, du startest mit Ryan Tannehill und irgendwann merkt man, dass der Veteran an seine Grenzen kommt oder nicht überzeugt und dann schmeißt du den Rookie halt mal rein. Also ich persönlich bin schon dafür überzeugt, dass wir dieses Jahr, ob es jetzt ein Top-Quarterback ist oder vielleicht sogar ein Projekt, wir sollten einen Quarterback draften.
Ja, da bin ich definitiv bei dir. Ich meine, das habe ich letzten Wochen auch zu öfteren gesagt. Ich bin auf jeden Fall dafür, einen Quarterback reinzuholen. Ich bin auch bei dir. Ich will eigentlich dieses Szenario 1. Wir haben einen Top-3-Pick, das heißt, wir kriegen einen der Top-3-Quarterback, vielleicht sogar Top-2, wenn die Bears festhalten und nicht traden mit, ja, wer ist hinter uns? Cardinals, die haben ihren Quarterback, die Chargers haben ihren Quarterback, Giants, die könnten, wenn sie Daniel Jones mit dem Vertrag loswerden, auf jeden Fall einen gebrauchen. Die Titans werden, denke ich, keinen holen. Die haben mit Levis einen gefunden, gegebenenfalls. Dann hast du noch die Falcons an 8. Die könnten eventuell noch. Und alles andere ist schon zu weit weg, um das bezahlen zu wollen, an Pick 1 hochzugehen. Deshalb denke ich, vielleicht kriegen wir sogar einen Top-2-Quarterback. Dann musst du da zuschlagen.
Ja, ich denke, wenn wirklich die Situation da ist und du bist von allen dreien überzeugt, das muss ja das Team auch immer sein,
genau,
dann sollte es eigentlich keine andere Möglichkeit geben, als dass du einen von den Top 3 holst. Ich werfe jetzt mal noch, weil wir gerade über so ein bisschen Projekt geredet haben, werfe ich mal einfach einen Namen rein, der, wo ich hoffe, dass er in den Draft geht. JJ McCarthy, das ist der Quarterback von Michigan. Ich war die letzten Monate eigentlich gar nicht so krass von ihm überzeugt, aber als ich in die Tape-Analyse bin, hat er mir immer ein bisschen mehr gefallen. Aber er ist ein Projekt, das ist ganz klar. Da muss ein Quarterback davor. JJ McCarthy muss erstmal sitzen, meiner Meinung nach, und mal ein Jahr oder eine gewisse Zeit sich erstmal an den Speed in der NFL gewöhnen. Und das ist halt ein Quarterback, der hat viel Upside, meiner Meinung nach. Also den könnte man im Prinzip auch enden. Wie gesagt, in Runde 2 sehe ich ihn schon. Noch in Runde 2 bekommen und dann hättest du vielleicht halt den Quarterback für 2025, der dann ein Jahr hinter einem Veteran, den wir dann noch sein, ein Jahr lernen könnte. So, also ein bisschen Szenario Alex Smith, Patrick Mahomes, und dann hättest du dort schon mal eine gute Grundlage.
Ja, das klingt gut. Das dritte Szenario, was ich noch hatte, wäre ein Szenario gewesen, so, wir traden 2, 3, 4 Plätze runter, wie man so den Albtraum aller Patriots-Fans hätte. Oder man bleibt einfach auf 3, holt sich beispielsweise Joe Alt, den Nummer 1 Tackle auf dem Board und guckt, dass man in Runde 2 beispielsweise einen Receiver noch kriegt. Die Receiver-Klasse soll sehr tief sein. Das soll viel, viel Gutes dabei sein. Ja, das heißt auch Anfang Runde 2, da kriegst du dann irgendwie einen Troy Franklin von Oregon oder einen Lett McConkey von Georgia oder wen gibt's noch? Devonta Walker von North Carolina. So solche Namen. Ohio State hat Ekbuka oder wie der heißt, auch noch einen ganz guten. Das sind alles, denke ich, so Leute für Anfang zweite Runde, wo man zuschlagen könnte. Aber das Szenario wird natürlich auch gehen, wenn man statt einem Joe Alt in der ersten Runde eben einen Quarterback nimmt. Ja, und dann noch einen Receiver hinterhergeschossen und gucken, dass man, ja, wird es auf Tackle natürlich schon dünn in Runde 3. Muss man gucken, was man da noch kriegt. Free Agency hast du schon genannt, ist bei Tackle natürlich immer ein bisschen schwieriger. Die werden selten Free Agent, weil sie eben rar sind, zumindest die guten. Und ja, müssen wir einfach gespannt bleiben, aber ich würde vorschlagen, das reicht auch an der Stelle von Draft-Szenarien. Mehr hört ihr auf jeden Fall in den nächsten Monaten. Zum Ende der Folge vielleicht für euch da draußen noch die Info, wie es mit uns als Podcast weitergeht. Wir werden jetzt am 14.01., also am, wann ist das, am Sonntag, genau. Sonntagabend eine Folge mit allen von uns aufnehmen, also du, Justin und ich, wir sind dabei, der Fabi, der Frank und auch der Nichols, werden ja so einen kleinen Saisonabschluss geben. Am 10.01. werdet ihr auf Instagram einen Post von uns sehen, wo ihr Fragen reinschreiben könnt. Keine Ahnung, ob wir das über die Story machen, dass ihr es da einfach stellen könnt oder über Kommentare, das sehen wir dann noch. Das bedeutet, dass diese Saisonabschlussfolge dann auch ein bisschen so ein Mailback ist, stellt eure Fragen. Ihr könnt auch gern schon mal Anreize da mit reinnehmen, was ihr in der Offseason vielleicht für Folgen von uns hören wollt, aber ihr wisst, es wird ja schon unsere dritte Offseason sein, wir werden die ein oder andere Position von Draft oder für den Draft uns anschauen, gerade die Positionen, die für uns spannend sind, das sind mit Sicherheit eben Quarterback, Wide Receiver, Tackle und wahrscheinlich auch Edge Rusher, um nur mal die 4 zu nennen. Wir werden Content raushauen rund um die Free Agency, wenn wir Spieler abgeben, wenn wir sie signen, wenn wir also unsere eigenen Spieler nochmal signen oder wenn wir neue Spieler uns holen, da wird die ein oder andere News-Folge rauskommen. Wenn wir einen richtig krassen Banger machen, wird es vielleicht auch mal eine so eine Breaking-News-Folge geben. Da gucken wir einfach ein Stück weit spontan, wie und wann und wie oft wir eine Folge raushauen. Aber wie gesagt, das seid ihr ja schon gewohnt. Und freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Aber ich denke mal, nach dem 14.01. wird mal mindestens bis zum Super Bowl erstmal eine Pause sein mit Folgen. Es sei denn, in der Zeit wird tatsächlich Bill Belichick entlassen oder getradet. Dann wird das vielleicht noch so die einzige Chance, wo ich sage, da setzen wir uns auch nochmal mit 2, 3 Leuten hin, um ihm Ehre zu geben und auch über die Zukunft dann zu sprechen. Aber abgesehen davon werden wir dann auch nach dem 14.01. erstmal eine kleine Pause haben. Justin, hast du noch letzte Worte für uns?
Ich habe eigentlich nichts mehr groß zu sagen. Ich denke, wir kommen jetzt auf eine spannende Zeit, kommt auf uns zu, mit viel Neuem, mit einer spannenden Offseason, einem spannenden Draft, vielen Diskussionen, vielen Mock-Drafts. Wen werden wir holen? Wer wird, wenn vielleicht einen neuen Headcoach, neuer GM, ein komplett verändertes Patriots-Team? Und ich denke, eine kleine Pause wird uns auch im Podcast gut tun. Ich freue mich jetzt noch auf den Mailbag und die Abschlussfolge und dann sozusagen die Playoffs sozusagen einfach mal nur als Football-Fan sozusagen zu genießen. Mhm. Und dann geht man ab, denke ich mal, irgendwie Ende Februar, März, geht man dann in die Draft-Vorbereitung rein und darauf freue ich mich natürlich besonders. Ich musste mich gerade schon zügeln, ja.
Man hat es gemerkt.
Man hat's, ja, Draft ist mein Leben, also das ist, ich liebe es. Deswegen, das wird eine coole Zeit, denke ich. Ich freue mich darauf und auch mit weiterhin hier dabei zu sein. Das wird sehr, sehr cool. Ich freue mich. Wir freuen uns.
So ist es. In diesem Sinne, euch da draußen, habt eine gute Zeit. Genießt auch ihr die Playoffs. Genießt generell das Leben. Holt das Beste raus. Lasst euch nicht zu stark einschneien, je nachdem, wo ihr unterwegs seid. Hier in der Pfalz gab es heute mal die ersten paar Flöckchen. Keine Ahnung, wie es bei euch aussieht. Aber macht es gut. Ja, wie gesagt, lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns spätestens Sonntagabend, Justin. Und ihr da draußen hört uns dann spätestens am Montag zur Saisonabschlussfolge. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.